Wir sprechen heute über Rudi Assauer, über das Glashaus und einen Schwarzmarkt.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen André Pritzebel.
Moin.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, als erstes reden wir jetzt mal über Rudi Assauer, der ja vor einiger Zeit schon verstorbene Legendenmanager, wenn man so will, von Schalke 04. Großer Name gewesen. Da ist jetzt seit seinem Tod so einiges passiert, was das Thema Erbe angeht. Da waren nämlich einige Unklarheiten. Die Staatsanwaltschaft ist involviert. André, du bist tief im Thema drin. Erzähl mal, wie ist der neueste Stand? Da hat es jetzt ordentlich Bewegung gegeben, ne?
Ja, so tief man im Thema sein kann, genau. Und zwar ermittelt die Staatsanwaltschaft Essen schon seit geraumer Zeit, seit mittlerweile mehr als 5 Jahren, wegen möglicher Untreue. Und aus zuverlässiger Quelle habe ich jetzt erfahren, dass wohl Anklage erhoben wurde, und zwar wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs.
Ui, also nicht nur irgendwas eingesteckt, sondern so richtig organisiert. So vermutet man zumindest.
Ganz genau, ganz genau. So die Vermutung und so auch meine Quelle. Und zwar geht es im Kern wohl um 2 Immobilienverkäufe soweit. Und angeklagt sollen sein insgesamt 3 Beteiligte. Vierter war wohl auch noch involviert, ein Arzt, der ist mittlerweile verstorben. Und zwar soll die Staatsanwaltschaft Essen jetzt Anklage gegen die Tochter Rudi Assauers, Bettina Michel, erhoben haben, gegen seine ehemalige Privatsekretärin Sabine Söldner, der eben mittlerweile verstorbene Arzt, und dann spielt er auch noch ein Fußballtrainer und Wegbegleiter eine Rolle. Der soll dann wohl später zu der mutmaßlichen Bande dazu gestoßen sein und als Geldempfangsbote sich da eingebracht haben. So, zumindest das. Also das sagen meine Quellen, dass jetzt eben Anklage erhoben wurde. Heißt, die Staatsanwaltschaft sieht eben die Vorwürfe soweit gesichert, als dass sie dann eben jetzt Anklage erhoben hat wohl. Und dann wird dann jetzt der nächste Schritt sein, das Landgericht muss eben prüfen, insofern da die Anklage eingegangen ist, ob sie das eben ähnlich sieht wie die Staatsanwaltschaft und dann eben es zu Verhandlungen kommt. Soweit, ne?
Okay, wie geht's dann weiter? Was würde denen drohen? Haben die dazu schon was gesagt?
Nein, noch gar nicht. Seitens Staatsanwaltschaft und Landgericht gibt es auch keinerlei Bestätigungen. Die äußern sich aktuell jetzt noch nicht dazu. Nur wie gesagt, also meine Quelle hat das Ganze auch ein bisschen detaillierter erklärt, und zwar geht es darum, Rudi Assauer litt ja in seinen letzten Jahren an Alzheimer. Mhm. Und eben zunächst das Trio aus Bettina Michel, Sabine Söldner und dem mittlerweile verstorbenen Arzt soll wohl im Laufe des Jahres den Plan gefasst haben, dieses eben auszunutzen und sich eine Generalvollmacht zu erschleichen. Die soll dann wohl Anfang 2012 auch erteilt worden und durchgesetzt worden sein. Somit soll eben das Trio dann Zugriff auf die Konten von Assauer und auch auf die Immobilien gehabt haben. Und dann ging es wohl weiter im Jahr 2015, wo sie dann angefangen haben, peu à peu die Immobilien zu verkaufen. Ging wohl zuerst um eine Villa in Gelsenkirchen. Die soll dann wohl auch einen Käufer gefunden haben und für rund 700.000 Euro verkauft worden sein. Und die Gelder sollen dann eben auf Konten dieses Trios geflossen sein, zum Teil dann später wohl auch Raten in bar gezahlt worden sein, eben mit dem Hintergrund, dass eben dieser Zusammenhang mit dem Immobilienverkauf verschleiert werden soll.
Okay, also die alte Methode, Bargeld lacht quasi und keiner bekommt es mit.
Genau, so ungefähr.
So hat man gehofft zumindest.
Genau, und dann ging es weiter mit einer zweiten Immobilie in Bielefeld, größere Nummer, die sei wohl für rund 3 Millionen Euro verkauft worden.
Ui.
Ja. Dann,
das muss ein schickes Häuschen gewesen sein.
Absolut. Ja. Dann So laut unserer Information, ein Großteil dieser Summe sei wohl dafür benutzt worden, um Altschulden zu tilgen. Aber letztendlich wurde wohl da auch noch ein Teil, ist dann in die, sagen wir es mal so, schwarzen Kassen geflossen. Mhm. Und insgesamt, so zumindest laut unserer Information, hat sich da wohl dieses Trio um rund 770.000 Euro bereichert.
Das insgesamt hieß es doch, das Vermögen von Assauer war irgendwie in die Millionen, ne?
Genau, in die Millionen. Also zumindest laut einer Vermögensaufstellung soll es im Jahr 2011 noch rund 1,5 Millionen Euro betragen haben.
Okay, und am Schluss waren es nur noch 770.000, die dann quasi mit Schulden und alles verrechnet überblieben, um sie abzuzweigen.
Genau, allerdings, Bettina Michel musste auch mal vor dem Landgericht Bochum aussagen. Und da habe sie wohl laut unserer Informationen angegeben, dass das Vermögen, das war glaube ich 2024, nur noch rund 45.000 an Activa betragen habe. Naja. Das hält wohl die Staatsanwaltschaft Essen, so wie ich es gehört habe, schlicht und ergreifend für eine Lüge und soll wohl Bettina Michel auch noch anklagen wegen falscher Aussage an Eidesstatt, meine ich so halt. Genau, falsche Aussage an Eidesstatt.
Wir müssen jetzt dazu sagen, das ist alles Unschuldsvermutung, die gilt, bis ein Gericht urteilt.
Selbstverständlich, klar.
Aber die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass es so ist.
Anscheinend ist es so. Wie gesagt, offiziell bestätigt wurden diese Informationen jetzt auch noch nicht seitens der Staatsanwaltschaft. Fest steht eben nur, die Ermittlungen laufen. Mhm. Soweit, klar, Unschuldsvermutung besteht. Das ist jetzt schlicht und ergreifend erstmal dann, wo, wie ich es gehört habe, die sind die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, jetzt muss dann, insofern das Ganze dann jetzt wirklich schon beim Landgericht eingegangen ist, dann auch nochmal das Gericht prüfen, ob sie das für Hieb und Stich festhält. Und dann wird letztendlich die eine Verhandlung klären. Kommt's hin oder kommt's nicht hin?
Wenn das eine öffentliche Verhandlung wird, wovon ja auszugehen ist, dann wird die sehr viele Zuschauer haben.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall, na klar. Das ist nach wie vor ein Thema, das bewegt. Rudi Assauer, sagtest du schon, war lange Manager auf Schalke, ist da auch wirklich, glaube ich, noch immer die Galionsfigur.
Ja.
Selbst jetzt mittlerweile rund 7 Jahre nach seinem Tod.
Klar, der hat viel für Schalke getan.
Ja, sicherlich, klar. Und er war ja auch, ich glaube, der passendste Manager, den so ein Ruhrpott-Verein haben kann. Also ich glaube mehr. Der berühmte
Kaschmir-Prolet.
wenn man so ausdrücken möchte, ja. Aber ich sag mal, sein ganzes Auftreten dann immer mit der Zigarre in der Mundecke noch und auch so, wie er sich ausgedrückt hat und so weiter, das passte alles wie Orsch auf Eimer, wie man hier so schön sagt.
Nur gucken und nicht anfassen.
Ja klar, er trug sozusagen das Herz auf der Zunge. Ne? Ja,
da genau.
Hat wirklich daraus Kanäle gemacht.
Und hat ja auch oft genug bewiesen, dass das nicht nur Sprüche sind, die er von sich gibt, sondern dass das auch kann.
Absolut.
Ja, deshalb ist er ja den Schalkern in so guter Erinnerung. Das ist ja jetzt das Urteil, was kommen könnte, ist ja auch nicht das erste, was sich um Rudi Assauer und seinen Tod dreht. Da gab es ja schon vor ein paar Jahren noch eins zum Thema Testament. Ne?
Genau, da gab es ja ein Testamentstreit, einen innerfamiliären, seinerzeit die andere Tochter Rudi Assauers, Kathi Assauer, hatte ja gegen ein Testament, meine ich, aus dem Jahr 2011 geklagt. Das hätte Bettina Michel zur Alleinerbin gemacht und da ist das Oberlandesgericht Hamm 2024 zu dem Schluss gekommen, sowohl das Testament aus dem Jahr 2011 als auch ein anderes aus dem Jahr 2012 sind beide ungültig, weil Rudi Assauer seinerzeit eben schon dement war und somit testierunfähig.
Auch so ein Wort, was ich damals erst gelernt habe. Ich weiß
testierunfähig?
Noch, ich weiß noch, wie das in der Morgenkonferenz von einer Kollegin gesagt wurde und alle saßen und dachten sich, was heißt das jetzt? Warum ist das jetzt die große Meldung? Und er war nicht fähig, das Testament tatsächlich zu unterschreiben.
Genau.
In vollem Bewusstsein.
Genau.
Das ist insgesamt ein fürchterliches Trauerspiel.
Ja,
das ist
wirklich ein Trauerspiel, soweit.
Das muss man sich mal vorstellen.
Also nach den ersten Veröffentlichungen hatte ich Hansi Müller am Telefon, also Ex-Trainer von Schalke, der auch noch zu Assauers Zeiten da wirkte. Und der war sowas von betroffen darüber, wie sich die ganze Chose entwickelt. Hat auch anfangs noch immer versucht zu helfen und muss sich natürlich öffentlich zurückhalten. Aber da merkte man, man hat was veröffentlicht und kriegt direkt einen Anruf von so einer, ja, ist ja auch ein Promi, ne?
Ja, na klar.
Und der war echt sehr bewegt, muss man sagen.
Ja,
und nicht positiv. Und das geht natürlich vielen Schalkern so, die dann eben sehen, Testamentstreit und Geld weg und oh nee.
Ja, und vor allem auch dieses Ausnutzen seiner Krankheit letzten Endes, ne? Also was man da ja mutmaßen muss zumindest, ja. Wenn da Sachen ja unterschrieben werden und er noch nicht mal mehr wusste, warum und wieso und was das für Konsequenzen hat.
Ja, eben. Und generell ist es nicht schön, man kennt es ja auch aus anderen prominenten Fällen, wenn dann einfach wirklich schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen ja. wird, soweit, ne? Das hängt dann leider ja auch dem Verstorbenen irgendwie hinterher, ne?
Ja. Aber trotzdem behalten wir Rudi Assauer in guter Erinnerung, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Und absolut. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden den Fall natürlich weiter begleiten. André, du bleibst da dran auf jeden Fall an dem Thema.
Na klar.
Und ja, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir natürlich auch hier darüber sprechen. Und jetzt kommen wir einmal ganz kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auf der Website und in der App härtner-allgemeine.de und HA Plus heißt die App. Da findet ihr nicht nur Podcasts, ihr findet Reportagen, Livestreams, Exklusives zu Schalke unter anderem auch und das Ganze nach wie vor 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und wir haben jetzt während der Weltmeisterschaft, die ja jetzt nächste Woche startet, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für alle, die das E-Paper mal austesten möchten. Das geht jetzt 8 Wochen für 8 Euro. Da könnt ihr 2 Monate lang mal gucken, was wir ja an digitaler Zeitung produzieren. Und das ist ja mehr als das, was in der gedruckten Zeitung dann auch zu finden ist, weil wir unter anderem während der WM selbst die Spiele, die hier von unserer Zeit aus gesehen hier nachts stattfinden, noch frisch morgens im E-Paper drin haben. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal ein Plus zum HA Plus sozusagen. Deshalb guckt einfach mal bei uns ins Web und wie gesagt, 8 Wochen für 8 Euro E-Paper während der WM ist ein Angebot, das kann man sich vielleicht mal anschauen. Des Weiteren gibt es natürlich nach wie vor den Hinweis auf unsere Taschengeldjäger-Aktionen. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren können uns da helfen, Zeitungen und Prospekte zu verteilen gegen ein entsprechendes Entgelt natürlich und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn ihr einen Job im Werbemarkt bei uns sucht, unter anderem haben wir immer noch HR Payroll Specialists und Telesales Manager, die gesucht werden, schaut mal unter exploreyourtalents.de/jobs nach. Da findet ihr dazu alle Infos. Jetzt gehen wir einmal in die Innenstadt. Das Glashaus, da sitzt ja die Stadtbücherei drin und die soll jetzt umziehen in die Härtener Höfe. Und das passiert natürlich nicht lautlos.
Oh nein.
Ganz und gar nicht. Beschlossen ist da noch nichts. Es ist jetzt halt in den Raum geworfen. Es gibt Konzepte, Ideen und so weiter. Und natürlich muss der Rat am Ende dazu stimmen. Aber alleine diese Konzepte und Ideen, die haben jetzt schon für ordentlich Wirbel gesorgt. Joachim, du bist da im Thema. Erzähl mal, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, der Fred Toplak und der Hermann Pieper, der eine Bürgermeister, der andere Kulturdezernent, haben im Grunde eine Idee dem Rat vorgelegt. Und werden ihn drum bitten in der Sitzung 24. Juni, werden ihn drum bitten, das praktisch als Konzept auszuarbeiten mit Kosten und allem. Ne? Bisher ist das auf diesem Ideenstand. Die Idee ist aber, sagen wir mal, aufsehenerregend. Die sagt, die Stadtbibliothek, so wie sie jetzt ist, da sind sich auch viele einig, hat ein Problem. Weniger Nutzer. Und noch dazu Jugendliche, die seit einiger Zeit da eingeladen sind, sich aufzuhalten. Und die klassischen Büchereinutzer kommen sich manchmal ins Gehege mit ihrem mit ihren Bedürfnissen, sagen wir mal. Also die einen sind ein bisschen lauter, die anderen hätten es gerne leise.
Ja, das habe ich mir gestern so gedacht. Vorgestern aus eurer Sicht, da war Brandmeldeanlage, wurde ausgelöst im Glashaus, war ein Fehlalarm und dann mussten natürlich alle raus und ich war direkt vor Ort, da hat man dann so diesen Kontrast gesehen,
ja, ne?
Wer da so im Glashaus unterwegs ist.
Ja, naja, also man sieht insgesamt, irgendwas muss man tun, das weiß jeder. Ich glaube, die Idee stammt von Fred Toplak, wurde mir nicht gesagt, aber ich glaube nicht, dass es Hermann Piepers Idee war, dass man die Bibliothek, die klassische Bibliothek, die ja Ruhe braucht, in deutlich kleinerer Form in den Härtener Höfen einmietet. Direkt über Aldi ist da noch so ein Laden frei. Und den kann man schön einrichten und alles ist gut, könnte man jetzt sagen. Man muss natürlich Miete bezahlen als Stadt. Das Glashaus ist ein eigenes Gebäude. Dann gibt es einen klassischen Lernort, den Herr Toplak und Herr Pieper auf dem Dach der Härtener Höfe einrichten wollen. Skybar hieß das in den Ideenskizze.
Skybar hieß das auch vorher schon mal, ne?
Ja,
ne? Also was man so auf dem Dach machen könnte, die Idee.
Genau, da wollte der Betreiber des Rathauscafés wollte eine Rooftop-Bar.
Sollte aber eigentlich an anderer Stelle.
Achso, auf einem anderen der Dächer.
Entstehen auf einem anderen Dach, ganz genau.
Ja, die haben ja drei Dächer.
Eben. Es ist natürlich auch noch die Frage, ob diese Skybar die gleiche Skybar meint, wo wirklich Gastronomie rein soll. Ne?
Mhm. Wahrscheinlich nicht.
Meine ich nämlich auch.
Ja. Jedenfalls Dachterrasse und alternativer Lernort dann eben für jüngere Leute. Die beiden Sachen getrennt voneinander sollen praktisch dann aus dem Glashaus raus und in die Härtener Höfe rein. Das hat man im Glashaus praktisch große Leere erzeugt. Unten soll so ein sehr offener Veranstaltungsraum sein. Darüber zieht praktisch alles ein, was jetzt im VHS-Gebäude ist. Die VHS-Verwaltung, das Städtische Kulturbüro, Kreativwerkstattverwaltung und die Kreativwerkstatt soll auch im Glashaus dann einzelne Veranstaltungen machen. Das hat dann wieder Dominoeffekte in andere Richtungen. Die alle zu erzählen dauert ein bisschen lange.
Aber ganz kurz, es wäre dann halt auch die Frage, was passiert mit der Villa, ne?
Ja klar, was passiert mit der VHS-Villa? Ist ein sehr geschichtsträchtiges, stadtbildprägendes Gebäude. Fred Toplak kann sich vorstellen, ist nicht ein Beschlussvorschlag, aber kann sich vorstellen, das zu verkaufen, wenn da eine Nutzung reinkommt, die der Stadt als Ganzes dient. Man muss dazu sagen, die Stadt verkauft dann auch ein Problem. Also das wäre vielleicht nicht das Dümmste, aber man muss sich überlegen, ob man dieses Gebäude nicht aus inhaltlichen Gründen behält. Das hat auch eine Nazi-Vergangenheit und die aufzuarbeiten wäre eigentlich wichtig. Also das wurde mal enteignet, jüdisches Bankhaus zerschlagen, beziehungsweise ein Bankhaus, was Geschäfte mit Juden gemacht hat, wurde in der Nazi-Zeit enteignet. Die Familie Schweißfurth hat sich ein Jahr später in den Besitz dieses Gebäudes gebracht. Ist ja auch kein Unbekannter in Herten, ne, die Unternehmerfamilie. Es gab nach dem Krieg Prozesse um dieses Gebäude. Dann hat für 1000 Euro Entschädigung haben die Schweißfurts an den enteigneten Bankbesitzer das Gebäude behalten können.
1000 Euro?
Entschuldigung, 1000 Mark.
Trotzdem 1000 Mark?
Ja, ganz schön günstig. Ne?
In welchem Jahr war das?
In den 50er Jahren.
Okay.
Ja, aber selbst da 1000 Euro, 1000 Mark für so eine Immobilie ist auch in 50ern schon Schnäppchen. Ne?
Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ja. Die Stadt hat das Gebäude dann von den Schweißfurts gekauft in den 70er Jahren.
Für wie viel dann?
600.000.
Das ist schon eine andere Hausnummer.
D-Mark. Ne? Und auch das war ein absoluter Schnäppchenpreis. Die Schweißfurts haben sich damals von einigen Immobilien getrennt und haben der Stadt 1 Million, da kommt man wieder zusammen, Mark, man will immer Euro sagen, ne? 1 Million Mark für das Glashaus gespendet und die Villa günstig abgegeben. Die ist eigentlich damals auch schon das 3-, 4-, 5-fache wert gewesen. Mit riesigem Garten hin zum Schlosspark, ich meine, kann man sich vorstellen, wenn man das normal verkaufen würde zum Wohnen, dann ist das so ähnlich wie die Villa in Bielefeld von Herrn Assauer.
Ja, genau, Premiumlage. Die Villa war übrigens in Gelsenkirchen.
Aber warum das ein Problem heute ist, in dem Gebäude, was die Stadt seit 50 Jahren hat, herrscht ein Sanierungsstau, wie man neutral sagen kann. Sprich, da ist etliches in die Jahre gekommen und der beträgt ungefähr 900.000 Euro.
Ui.
Und das heißt, die Stadt müsste da früher oder später sowieso substanziell ran. Und möglicherweise auch leerziehen, das Gebäude, um da richtig zu sanieren. Wenigstens übergangsweise teilweise leerziehen. So, man hat also mit dem Haus ein Problem. Wenn man es verkauft, verkauft man eben auch ein Problem. Aber man verkauft auch wirklich ein geschichtsträchtiges, altes, stadtbildprägendes Haus.
Und das sollte man sich dann vielleicht überlegen.
Ja, also man könnte, hatte mein Kollege Harald Landgraf, hat er noch gar nicht veröffentlicht. Der wird das demnächst hoffentlich mal aufschreiben. Aber ich erzähle es schon mal. Der hatte die Idee, dass man da eigentlich gut was über die Nazi-Zeit in Herten an Ausstellungen, an Aufarbeitung, an ja, an Geschichte zum Angucken unterbringen
kann. Ein Haus der Geschichte sozusagen.
Ja, weil es war auch, also die Familie Schweißfurth war sehr schillernd. Einerseits früh Mitglied in der NSDAP, früh, als man noch nicht musste, war die Erna Schweißfurth. Andererseits wurde eine Jüdin in dem Haus versteckt, eine bekannte Ida Löwenstein. Und ich kann mir da wirklich heute nicht so ganz einfach einen Reim drauf machen, aber es ist eine schwierige, komplexe und schillernde Geschichte. Direkt gegenüber von dem Haus war ein SA-Lokal, also Sturmabteilung, wer es heute vielleicht im Geschichtsunterricht noch nicht hatte und zuhört, also das war eine Nazi-Schlägertruppe. Und sprich, die Gegend, die Ecke in Herten würde sich dafür super eignen, weil da die Geschichte vor Ort wirklich war.
Ja, und ein paar Meter weiter war ja unter anderem auch ein Arzt, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, nachdem wurde mittlerweile auch eine Straße benannt, da hatte ich auch damals gelesen, da war das nämlich auch mit dieser SA-Truppe, da haben sie dann abends immer gewartet, bis sie dann irgendwann volltrunken nach Hause getorkelt sind und danach sind dann die jüdischen, sind dann die Härtner zu diesem jüdischen Arzt und haben sich noch behandeln lassen, mitten in der Nacht im Geheimen. Weil
man tagsüber sich da nicht sehen lassen durfte, ne?
Nee, weil sonst wäre direkt vorbei gewesen. Ja. Manche. Ja. Aber da ist eine super spannende Geschichte allgemein sowieso. Nationalsozialismus in Herten, weil das halt auch, es war nicht schwarz-weiß. Es gab ganz viele Graustufen da.
Ja. Und es ist kaum dokumentiert irgendwo.
Ja, also, es kommt immer so sporadisch mal hier und da. Ne?
Also wir als Zeitung haben das meiste von dem, was ich gerade erzählt habe, haben wir recherchiert.
Ja.
Es steht nirgendwo auf irgendeiner Stadtseite, jedenfalls das meiste davon nicht. Sodass da ein gewisser Aufholbedarf oder Nachholbedarf durchaus da ist. Wir waren aber eigentlich beim Glashaus, ne?
Genau, kommen wir darauf wieder zurück.
Also das war jetzt der Ausflug.
Aber da siehst du, wie komplex das Thema ist.
Ja, ja. Das war jetzt der Ausflug zur Villa, auf den diese Geschichte eben Auswirkungen hätte. Bei dem Glashaus, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Idee der Stadtverwaltung eine Mehrheit im Rat findet. Die SPD als größte Ratsfraktion hat sich schon skeptisch geäußert, schon vor Wochen. Da war Frau Nieder hier bei uns in diesem Studio und sagte, Herr Toplak, das müssen Sie aber erstmal in den Ausschuss und da werden wir dann mal sehen. Also sprich, die klangen nicht begeistert. Offiziell hat sich die SPD noch nicht geäußert, aber das wird sie jetzt ja in diesem Monat tun. Jo. Ich schätze, ablehnen. Die CDU wird ablehnen, hat sie gerade gestern oder heute Morgen veröffentlicht. Sie schlägt stattdessen vor, weil das Problem ist ja da mit der Stadtbibliothek, die richtig viel Raum einnimmt. Die ist seit 50 Jahren im Glashaus, solange es das Glashaus gibt, nimmt da richtig viel Raum ein. Und die CDU sagt, lass uns doch eine günstige Lösung machen. Wir verkleinern die Stadtbibliothek auf 2 Etagen im Glashaus. Die bleibt da, aber wir nehmen 1 Etage weg. Und können dann eben umplanen und andere Sachen da machen.
Käme denn nur das Gesamtpaket, also heißt Lernort und Bibliothek, in die Höfe rein zur Abstimmung? Oder besteht vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, naja gut, Bibliothek bleibt im Glashaus und wir realisieren nur den Lernort, dann sind vielleicht beide Seiten glücklich, die Jugendlichen haben einen neuen Ort?
Komm doch in den Rat, da gibt's eine Bürgerfragestunde. Am Anfang und dann trag das mal vor.
Sehr gerne.
Da bin ich gespannt, wie die Reaktion ist. Die Verwaltung hat manchmal Probleme, solche spontanen Fragen wirklich tiefgründig zu beantworten.
Ja.
Schauen wir mal. Also die Möglichkeit besteht natürlich für alle Fraktionen natürlich in erster Linie, und davon haben wir ja genug, selber einen Vorschlag zu machen, wie eben jetzt die CDU. Die sagte, euren Plan finden wir, in manchen Punkten interessant, in anderen viel zu aufgeblasen und unnötig. Und lass uns doch was Einfacheres machen, ist eben der Vorschlag der CDU. Ob der nun wiederum eine Mehrheit findet, weiß ich nicht. Das ganze Thema wird noch ein bisschen brauchen, denke ich mal.
Ja, und das sollte es, glaube ich, auch, weil da eine Hauruck-Aktion irgendwie dann zu machen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen gefährlich.
Es ist auf jeden Fall ein langfristig wichtiges Thema. Das Gebäude ist eben nun mal, ich meine, da müssen wir nicht viel drüber reden. Das ist ja praktisch das Gebäude in der Innenstadt, ne? Das
ja, Glashaus. Klar. Und ehrlicherweise verbinde ich zumindest Glashaus und Bibliothek schlicht und ergreifend.
Ja, das Dumme ist
fast synonym.
Es kommen immer weniger Leute in die Bibliothek. Das heißt, wenn man das verbindet, schön und gut, aber
zukunftsträchtig wird es dadurch trotzdem nicht. Ne?
Eben. Wenn ich mal als Stadtplaner denke oder als Bürgermeister oder auch als Ratsherr, ich muss ja irgendwas machen, wo ich denke, ja, das ist für 10, 15 Jahre. Ne? Und da einfach zu sagen, jo, Glashaus, Bibliothek bleibt so, nee, das würde ich sagen, nicht. Und auch der jetzige Versuch, junge Leute und ältere Leser praktisch in den gleichen Räumen unterzubringen, ist einfach nur gescheitert.
Ja, beißt sich total.
Was man hätte vorher vielleicht auch ahnen können, fast
schon. Aber sicher.
Ja, deshalb gut planen im Vorfeld. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein generell so ein Problem, was viele Städte haben, dass halt eine Bibliothek immens viel kostet, vor allen Dingen Anschaffungskosten auch, abgesehen vom Personal, was ja immer so der größte Stand ist. Aber so eine Bibliothek, die kaufen halt nicht für 10 € oder Taschenbuch. Selbst wenn sie das Taschenbuch kaufen, dann kostet nicht 10 € für die, sondern deutlich mehr, weil da Gebühren draufkommen, wegen man verleiht es ja und so weiter. Deshalb, das ist ein immenser Batzen, der da jedes Jahr aufgebracht werden muss. Und es ist klar, dass man auch aus der Sicht dann wahrscheinlich sagt, wir müssen jetzt mal zu Potte kommen.
Ja, und wenn ich mal überlege, was für ein Potenzial das Glashaus hat, dann muss ich nicht nur auf Kosten achten, sondern auch, was könnte ich da eigentlich erreichen?
Ja.
Ne? Und da ist eine Bibliothek, würde ich jetzt prognostizieren, zunehmend weniger wichtig. Ne? Also mit dem, was ich da, wen ich da elektrisieren kann und wen ich dazu bringen kann, zu sagen, da gehe ich hin, weil da gibt es tolle Bücher. Das ist, glaube ich, nicht der Trend der Zeit.
Nee, und ja, noch nicht mal Trend, würde ich sagen, es ist einfach eine Entwicklung, die jetzt so weitergeht.
Und in allen Städten gibt es das, wie du schon sagtest, nicht nur kostenmäßig, sondern generell sehen die Städte, die Bibliotheken müssen sich irgendwie wandeln. Daher kam ja auch diese Idee, die nicht in Herten geboren wurde, wir machen da einen Treffpunkt. Mhm. Ne? Das Dumme ist, das Publikum in der Innenstadt, was zum Treffpunkt kommt, ist vielleicht nicht das kultursuchende, bibliotheksaffine Publikum, sondern ein bisschen härter drauf.
Ja, und lauter vor allen Dingen. Das ist ja so eines der Grundprobleme, glaube ich.
Ja, mit hart meine ich auch nicht, dass man da zusammengeschlagen wird, aber.
Ja, man muss ja heutzutage mit allem rechnen, wer weiß.
Aber ein bisschen rüpelig könnte es schon zugehen.
Ja, ja, das habe ich auch so gemerkt, als die dann da so standen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ratssitzung ist wann?
24.
Wunderbar, dann werden wir es brühwarm berichten, weil wir werden natürlich auch wieder live dann nach der Ratssitzung unser Nachsitzen machen, unsere kleine Talkrunde nach den Ratssitzungen, die wir jetzt eingeführt haben. Und da werden wir das Ergebnis dann diskutieren, wenn es ein Ergebnis gibt. Ne? Das
ist ja manchmal irgendeins gibt's. Am Ende gehen immer irgendwie die Arme hoch bei einer Abstimmung. Und dann wird abgezählt und dann haben wir ein Ergebnis.
Dann gucken wir mal, wie es wird. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Thema. Kennt ihr noch Divi? Wenn nicht, dann seid ihr wahrscheinlich etwas jünger oder wart nie dort. Real sagt euch aber wahrscheinlich noch was in Bärtlich. Mittlerweile Marktkauf ist es, ne? Ich war schon lange nicht mehr da. Und auf diesem Gelände, da gab es ja nicht nur diesen einen Markt, sondern gleich mehrere Märkte für verschiedenste Sachen, unter anderem auch den Schwarzmarkt. Und da warst du, Joachim. Ja. Erzähl mal, was ist das überhaupt für ein Laden gewesen?
Ja, das ist der Punkt, über den ich am wenigsten sagen kann, weil ich habe den nie aktiv offen erlebt. Also ich bin seit noch zu Realzeiten, als der Laden noch auf war, ein paar Mal da gewesen. Aber da war nur auf der Realseite ein Laden und links am Hoppenwall war schon alles dicht. Real hat sich ja so nach und nach, die hatten ja Schwierigkeiten, von einzelnen Märkten getrennt, die eben auf der linken Seite waren. Da waren irgendwie ein Teppichhandel, eine Teppichwäscherei und
eine Werkstatt, Deko war da, genau.
Was nicht alle. Und unter anderem dieser Schwarzmarkt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht 100%, was die da verkauft haben. Vielleicht kann uns da mal irgendein bärtlicher Zuschauer erleuchten, aber ich glaube, ganz wichtig ist es heute auch nicht mehr. Jedenfalls dieser Schwarzmarkt, wenn man da heute guckt, denkt man, das kenne ich aus irgendeinem Film, für so ein verlassenes Atomwaffentestgelände oder so. So sieht das da aus.
Also 28 wirklich, days later, ja.
Wirklich gruselig. Also einfach runtergekommen und der klassische Schandfleck. Ne? Mhm. Früher in der Zeitung haben wir immer über Schandfleck geschrieben. Oftmals waren die Plätze gar nicht so übel, aber wenn man sehr konservativ und auf Ordnung steht, war das immer ein Schandfleck. Das Ding hier ist wirklich einer. Aber sowas von runtergekommen und hässlich. Jetzt ist das so, da war ein Ortstermin, deswegen war ich da. Mhm. Zudem kam eine Heerschar von Leuten. Stadtwerke, Gelsenwasser, ein Installateur, ich weiß gar nicht genau, was der installiert, unter anderem Gas. Der Grundstücksbesitzer, der da Wohnungen bauen will, nämlich 76 Eigenheime.
Ja, auch berühmtes Thema.
Genau. Der kam alleine mit 3 Leuten. Dann der Mieter, der da noch haust, nämlich der Billardverein GT Buhr von 1931 e.V. Bertlich. So ist der lange Name des Vereins. Mhm. GT steht für Grüner Tisch. Mhm. Die haben da wirklich tolles Vereinsheim mit Theke und allem, was man braucht und ein aktives Vereinsleben. Einer der größten Billardvereine Deutschlands.
In diesem Schwarzmarkt, in dem ehemaligen?
Nebenan.
Ah, okay.
Das Ganze ist eine Serie von kaputten Anbauten.
Okay.
Sieht ganz fürchterlich aus, aber der letzte dieser Anbauten beherbergt auf 700 Quadratmetern 19 super ausgeleuchtete mit Teppichboden und Schmuck an den Wänden und alles toll gemacht, so eine Billardhalle.
Oh, die gibt es noch.
Ja, 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 könnt ihr euch bei uns im Web auch angucken. Wir haben vor einiger Zeit mal so einen Rundgang da gemacht, ja, genau. Und die Leute interviewt. Also ist wirklich, hätte ich nicht gedacht, habe ich nicht vermutet, dass es
Nein,
da sowas
gibt. Wenn man da draußen guckt, denkt man alles Bruch und Dallas. Mhm. Und wenn man die Tür aufmacht und reingeht, nette Leute. Diese Billardleute sind ja, die haben oft, wenn Turniere sind und so, diese Westen an und so ein bisschen, ne? Ein bisschen Stil. Und das ist da sehr angenehm, finde ich, sehr gesittet, sehr ordentlich, perfekt ausgeleuchtet. Die Tische sind ja, ich meine, da spielen Bundesliga-Vereine und manchmal auch internationale Meisterschaften und sowas.
Ja. Was wird denn da gespielt? Pool, Karambolage?
Alles.
Alles, okay.
Snooker und
wow.
Keine Ahnung, ich weiß, ich bin kein Billard-Experte, aber die haben 3 verschiedene Sorten von Tischen für 3 verschiedene Sorten von Billard. Mhm. Alleine das müsste reichen. Auf jeden Fall. Beheizt wird dieser Laden, also der GT
Buhr. Das Vereinsheim.
Genau. Beheizt wird der von einem Heizkeller aus im Schwarzmarkt. Das hing ja mal eben alles zusammen, weil alles real war. Mhm. Und dieser verfallene, kaputte Bau beherbergt, Treppe runter, wie bei Hempels unterm Sofa sieht's da aus, eben noch einen Heizkeller mit einer Gastherme und die Stadtwerke verkaufen dahin immer noch, die Stadtwerke Herten, ne? Immer noch ihr Gas und das Gas geht dann über eine recht lange Leitung rüber zum GT Buhr und die haben es da schön warm. Und jetzt war eben eine Heerschar von Leuten da, von Gelsenwasser, Stadtwerke und so weiter, Vermieter, Mieter, um zu gucken, wenn wir jetzt den Schwarzmarkt abreißen, was der Investor für die Eigenheime natürlich möglichst schnell will, was passiert denn dann? Was müssen wir tun, damit der GT Buhr nicht direkt auf dem Schlauch steht? Die haben nämlich einen Mietvertrag bis Ende 2030. Mhm. Und vorher müssen sie da nicht raus, die wollen aber vorher raus. Die suchen sich schon was, aber haben noch nichts.
Ja, finden wir 700 Quadratmeter irgendwo.
Ja, die werden sich
verzahlbar.
Ja, die haben einen super günstigen Mietvertrag vor Jahrhunderten mit Real abgeschlossen, die im Grunde mit der Halle da hinten nichts anfangen konnten.
Ja, die waren wahrscheinlich froh, die verfällt nicht, da kümmert sich jemand, also muss auch nicht viel zahlen.
Genau. So. Und darum hatte der so eine lange Laufzeit und darum hat der Käufer und inzwischen dann eben Vermieter wider Willen, den Brinke, der Investor, jetzt ein Problem. Er muss jetzt anfangen langsam mit dem Abriss von diesem alten Gammelschwarzmarkt. Da kann man wirklich nur sagen, weg damit, bitte. Alleine, das ist eine Beleidigung fürs Auge, finde ich. Ist auch Müll, was da rumliegt und so, also wirklich nicht schön. Also die wollen abreißen, aber müssen eine Übergangslösung für die Billardleute irgendwie herstellen. Und darum haben sie sich bei dem Ortstermin alle möglichen Leitungen, wo geht was her, welche Brandmauer bleibt stehen und was nicht. Und was können wir machen, damit die dann noch vielleicht 2 Jahre beheizt Billard spielen können.
Muss denn das Vereinsheim unbedingt weichen für die Neubaupläne oder ist das eigentlich von den Plänen unberührt?
Naja, was heißt muss unbedingt? Der Investor hat das gekauft, um es zu bebauen und nicht um eine alte Halle mit praktisch keinem Ertrag da stehen zu lassen. Mhm. Der möchte dann Häuschen draufsetzen, das verkaufen und damit ein bisschen Geld verdienen.
Ja.
Vom öffentlichen Interesse her muss man sagen, generell ist die Bebauung da nötig, wichtig, sinnvoll. Man kann es gar nicht, also ich finde, da sprechen alle Argumente nur für. Wir haben insgesamt ja eher zu wenig Wohnungen. Es wird sich immer gestritten, wo und wie teuer die sein müssen und so. Ne? Aber generell kann man sagen, auch in unserer Region fehlt tendenziell eher Wohnraum.
Ja, und Tembrinke wird ja nicht so viel investieren, wenn der Markt nicht da wäre. Ne?
Genau. Das ist dann so, 76 Eigenheime werden da verkauft, also kein soziales Wohnen. Tembrinke arbeitet immer so, die kaufen, die haben ja auch den Marktkauf gegenüber genau so gemacht. Ne? Die haben die Realhütte gekauft, dann abgerissen oder kernsaniert in dem Fall. Mhm. Und den fertigen Marktkauf, der ist ja letztes oder Ende vorletzten Jahres eröffnet worden. Genau.
Vorletztes, glaube ich.
Ja. Vorletztes Jahr. Verkaufen das dann. Also die behalten nicht und vermieten, sondern kaufen, bauen da was und verkaufen.
Also wie so ein Autoaufbereiter quasi.
Ja, genau. Und so machen sie das auch mit dem Grundstück gegenüber. Wenn der Stadtrat muss da übrigens auch noch Ja zu sagen. Die hat ein bisschen hin und her debattiert, wird am Ende aber wohl Ja sagen, denke ich. Da soll es genauso sein. Die Eigenheime stehen da. Ganz am Ende der Veranstaltung, das ragt noch sozusagen in diese GT-Bur-Halle hinein, soll ein großer Kindergarten gebaut werden. Mhm. Das Ganze macht der Investor fertig, verkauft es und ist dann raus. Und der möchte jetzt natürlich nicht da die einzelne Halle stehen lassen, die macht das ganze Konzept kaputt.
Ja, klar.
Na klar. Und die Einnahmen, die erhofften. Und darum wird der Billardverein, der weiß das natürlich, früher oder später da raus müssen.
Ja, das war denn damals auch schon, das ist glaube ich 5 Jahre her oder so, ja, dass ich mal da war, da sagten die auch schon, ja natürlich, wir wissen, dass wir raus müssen. Problem ist halt, find mal so ein Lokal, was so groß ist und dann zu den Konditionen. Ja. Genau.
Und das gibt es nicht. Definitiv gibt es nicht.
Vor allem nicht in Herten.
Ja, aber nirgendwo. Also die Konditionen in der alten Baracke von außen gesehen, kriegt man heute nicht mehr.
Also müsste man schon irgendjemanden gutwilligen haben, der bereit wäre, ja, quasi als Spender das zu investieren.
Die haben schon ein paar Sponsoren, unter anderem übrigens die Stadtwerke, aber so viel Sponsoring kriegst du nicht. Da brauchst du so einen wie den Wurstfabrikanten, wie hieß ja. er noch, der auf Schalke,
Tönnies,
genau. Nur so einen reichen Typen, der gar nicht weiß, wohin mit seinem Geld, den bräuchtest du.
Also reiche Typen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld in Herten.
Ich gebe meine Kontonummer dann auch gleich nochmal.
Du trittst jetzt in den Billardverein dann ein, ja.
Naja, also mit anderen Worten, die wissen schon, sie müssen sich ein bisschen verkleinern, ja, und es wird trotzdem wahrscheinlich teurer.
Tja, und das macht natürlich niemand gerne.
Nein.
Deshalb kann ich verstehen, dass man es dann auch noch hinauszögert, beziehungsweise die Notwendigkeit ist ja erstmal auch da, wenn man nichts Neues hat, dann muss man erstmal da bleiben.
Wenn ich da im Vereinsvorstand wäre, würde ich sagen, lass uns schnell was suchen und dann bieten wir Tembrinke an, Zeit gegen Geld.
Das wäre natürlich auch
was. Wir gehen eher raus und dafür zeigst du dich erkenntlich.
Ja, das wäre da auch schon mal was. Dann hätte man vielleicht so das erste Renovieren des neuen Vereinsheims oder so schon finanziert.
Ja, man könnte die neue Miete bis 2000, ich will jetzt nicht den Verein beraten, aber die neue Miete bis 2030 einfach von jemand anderem bezahlen lassen.
Und Tembrinke ist ja jetzt auch kein kleines Unternehmen, also die
Nein, die sind sehr groß.
Kapazitäten haben sie dafür, sage ich jetzt mal.
Die sind sehr groß. Die Frage ist natürlich immer, auch ein großes Unternehmen möchte Geld verdienen.
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, ich glaube, von der Relation her, das wäre wahrscheinlich irgendwie machbar. Da müsste man mal vernünftig
miteinander reden. Ich würde es versuchen.
Ja, eben. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall auch da dran. Wie gesagt, wir haben ja schon öfters darüber berichtet und werden das auch in Zukunft tun. Und ja.
Wolltest du noch was über Divi erzählen? Divi kenne ich ehrlich gesagt nur vom Namen.
Kennt ihr alle nicht?
Ja, also vom Namen.
Ich bin aber hier ich der war Jüngste in der Runde.
Und also so ein bisschen was, du hast mich ja gestern schon drauf angesprochen, irgendwie hat es geklingelt, aber ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich was mit
Divi anfangen. Das war der Vorgänger von Real.
Okay.
Na, guck.
Ja. Also das hieß halt alles Divi damals, D-I-V-I.
Ich kenne nur bei uns in Suderwich, ich komme aus Recklinghausen-Suderwich, hieß das, wie hieß der Supermarkt? Konsum, haben wir immer gesagt.
Den, das sagt mir gar nichts.
Kennt ihr nicht, ne? Der Konsum. Blau, blaues Logo, weiße Schrift. Später hießen die, hat er irgendwas mit C.
Ach, Koop hat es.
Koop,
ja, genau. Die kenne ich noch. Und die sind mittlerweile zumindest hier, in da wo ich herkomme, aus Mahl, da ist es zum K&K geworden.
Ach echt?
Aber es gibt noch Koop in den Niederlanden irgendwie, ob das dasselbe ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also diese alten Supermärkte, die haben ihre Konzepte und alles total geändert. In Suderwich war Koop, beziehungsweise der Konsum, der einzige Supermarkt, als ich jung war.
Ja, und früher der Divi, genauso wie später Real, das war halt immer so, für den Großeinkauf eigentlich, das weiß ich noch, mit der Familie ist man da so einmal im Monat hin und dann wurde alles, was so für den Monat gebraucht wurde, da geholt. Und da gab's ja alles irgendwie, ne? Das ist ja das Ding, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich habe meinen ersten Videorekorder von da gehabt, zum Beispiel. Oder du hast vorhin noch erzählt, ging mir auch mal so Thema Staubsauger und Staubsaugerbeutel oder so. Weil in einem anderen
Gebäude. Das nicht im, weiß nicht, bei Lidl oder Aldi, ne?
Nee, da musst du schon in großen Baumarkt fahren. Eventuell hast es da, aber sowas hatten die alles da, auf verschiedene Gebäude aufgeteilt. Ne? Du hattest einen Getränkemarkt, dann hattest den für Haushaltswaren und Technik und so diesen Markt, dann halt den Hauptmarkt. Und Möbel, wie gesagt, kriegt es da auch. Also es war.
Mir fällt gerade ein, ich habe meine jetzt noch aktive Waschmaschine bei Real gekauft.
Ja, guck.
In Bärtlich. Für, ich glaube, 199 Euro. Das war ein super Mega-Schnäppchen und die läuft immer noch.
Ja, mein letzter Staubsauger war auch noch von da.
Mein Staubsauger ist von da. Meine jetzt noch benutzten Staubsaugerbeutel sind von da, weil als ich hörte, dass Real schließt, habe ich 3 Pakete Staubsaugerbeutel bei Real gekauft. Und ich glaube, einen Putzeimer habe ich auch noch von da. Aber das ist dieser Ausrüstungskram, ne, den man so nicht eben in jedem Supermarkt findet, für den diese großen Dinger gut waren.
Ja, heute muss man es bestellen und dann rennt man dem Paket 2 Wochen hinterher. Und damals ist man einfach nur kurz nach Bärtlich gefahren und hatte alles vor Ort.
Genau.
Leider ein Konzept, was sich nicht mehr trägt. Aber schön wäre es trotzdem, wenn es das noch gäbe, fände ich.
Ja.
Das ist genauso, habe ich ja gemerkt, als Karstadt geschlossen hat, jetzt nicht in Herten, das habe ich nie miterlebt, aber in Mahl, da fehlte dann ab da auch was. Ne? Also wo gehst du mal hin, wenn du mal eben schnell dieses und jenes, was es halt nicht im Supermarkt gibt, brauchst? Ja, und so war es mit Divi und Real dann auch.
Yep.
Naja, aber Marktkauf hat ja zumindest ein großes Angebot immerhin, aber es ist halt nicht in dieser
Riesenmenge. Nicht ganz so riesig, genau. Eben,
nicht so vielfältig. Ja, vielleicht schreibt ihr uns auch mal, wie eure Erinnerungen daran sind. Ich meine, das Gelände ist ja nicht erst seit gestern bebaut. Wie gesagt, Divi, also das ist jetzt meine Erinnerung aus den späten 80er Jahren. Wie ist es bei euch? Habt ihr daran auch noch so ein paar Erinnerungen, wie das damals war?
Und habt ihr auch noch eine Waschmaschine von Real?
Genau. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir einmal kurz zum Wochenende. So, am Wochenende haben wir natürlich die, wie heißt sie jetzt? Tönskirmes, wie spricht man es aus? Ich habe mich gestern wieder gefragt.
Tjöns, glaube ich, oder?
Tjöns? Also wie mit einem
Job. Ich stimme dem Kollegen zu,
ja. Auf jeden Fall ist Kirmes an Fronleichnam und übers lange Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag auf der Vitusstraße, der Ewaldstraße, der Antoniusstraße und der Hermannstraße. Und bis zum Parkplatz am Wittkamp zieht sich das auch noch. Und ja, da ist Fahrgeschäfte, Kirmes, Imbissbuden natürlich jeden Tag von 11 bis 21 Uhr. Lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Der Kollege Harald Landgraf hat dazu auch schon eine schöne Berichterstattung gemacht und so einen kleinen Einblick gegeben, wer da alles so vertreten ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch die einzige große Veranstaltung, die wir dieses Wochenende haben. Weil wir verzichten jetzt mal drauf, es ist natürlich auch wieder Haldenwanderung und so weiter, diese Sachen, die findet ihr bei uns in den Wochenendtipps dann auch, aber wenn ihr groß was unternehmen wollt dieses Wochenende, dann auf jeden Fall die, ja, Tönskirmes in der Innenstadt. Und noch der Hinweis, nächste Woche melden wir uns nicht mehr aus diesem Studio, sondern dann aus einem anderen Studio, voll verglast auf Zecher Ewald. Die WM-Arena auf Ewald geht dann ja los und wir werden live vor Ort sein. Wir werden an jedem Spieltag und auch an bestimmten anderen Tagen von dort berichten und wir werden auch die Podcasts, die Folgen dann dort aufzeichnen. Also nicht wundern, wenn es auf einmal anders aussieht und wahrscheinlich auch ein bisschen anders klingt. Wir müssen mal gucken, wie das dann so wird, wenn draußen Veranstaltung schon ist und wir da podcasten. Mal schauen, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall interessant und spannend werden.
Könnte im Hintergrund so ein Olé Olé kommen, ne?
Genau, das kann durchaus passieren. Oder ihr könnt auch, wie das so bei den amerikanischen Morgen-Nachrichten oder so ist, draußen stehen und winken, wenn ihr wollt. Kommt da einfach mal vorbei. Ja, das schon mal so als Hinweis und ja, nächste Woche dann viel, viel mehr noch von dort. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch natürlich auf hertner-allgemeine.de und in der HA-Plus-App. Und damit sage ich euch beiden schon mal danke.
Sehr gerne.
Euch da draußen auch.
Ciao. Und
bis nächste Woche.
Hasta la vista. Tschüss.